Mr. Futsal, the podcast.
Mr. Futsal, el podcast.
Mr. Futsal, el podcast.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Enthusiasten. Hier ist wieder euer vorwiegend wöchentlicher Futsal-Podcast von Mr. Futsal, 2x20 netto. Und zur 170. Folge heute haben wir wieder einen weiteren Sprecher und Buddy hier zum Vorstellen, der uns die nächsten Wochen und Monate begleiten wird. Und herzlich willkommen, Dominik Naujox. Hi Dominik, ich grüße dich.
Hi, grüße Daniel.
Du bist ja im Osten verwurzelt, in meiner Heimat. Das finde ich ja immer besonders schön, dass wir dich gewinnen konnten. Wir hatten ja eben schon den Futsal-Ossi fast schon, habe ich reingeworfen für dein Futsal-Pseudonym, aber das wird dem Ganzen ja nicht gerecht. Was hast du denn ausgesucht als dein Futsal-Pseudonym?
Ja, also so alt bin ich ja auch noch nicht. Ich bin 24. Gibt ja gute Trainer, sehr gute Trainer in der Fußball-Bundesliga, beispielsweise den Herrn Nagelsmann, der ja auch mit jungen Jahren schon erfolgreich war. Dementsprechend habe ich mir dann auch den Pseudonymnamen vom Futsal-Nagelsmann zugelegt.
Okay, der Futsal-Nagi. Passt. Dominik, du bist ganz kurzes Wrap-up. Du bist beim FC Kaiserslautern Futsal, hast dort die Abteilung eher aus der Traufe gehoben, hast dort alles gegründet und initiiert. Stell dich doch einfach mal kurz den Zuhörern vor, wo du herkommst, ursprünglich aus dem Fußball und was ihr da jetzt so in Jena die letzten 2-3 Jahre gemacht habt.
Ja, genau. Also ich komme eigentlich aus Sachsen, aus der Region Riesa. Das liegt zwischen Dresden und Leipzig. Bin 24, bin wegen des Studiums nach Jena gekommen im Jahr 2018. Bin immer noch Lehramtsstudent, jetzt auf den letzten Zügen. Also arbeite auch schon parallel an der Schule. Bin zum Futsal dann in Jena 2019 gekommen. Da haben wir dann auch die Futsalabteilung beim FC Kaiserslautern gegründet. Das machen wir jetzt schon seit 4 Jahren, gehen jetzt schon in die 5. Saison. Und seit diesem Jahr haben wir auch einen DFB U19 Futsalstützpunkt in Jena. Also einer von 10 Futsalstützpunkten für die Nachwuchsförderung, für unsere U19-Nationalmannschaft. Genau, so mein Background. Fußball habe ich im Nachwuchs auch höherklassig gespielt, bei RB Leipzig, in der C-Jugend, dann in der B-Jugend und A-Jugend bei Borea Dresden. Dort habe ich dann auch den Futsal auch kennengelernt, aktiv auch als Spieler. Dann war mal ein Jahr lang Ruhe und dann bin ich über den Thüringer Fußballverband dann hier in Jena zum Futsal gekommen und haben wir halt unsere Futsalabteilung gegründet, die jetzt auch Bestand hat, die wir jetzt auch etabliert haben in Jena. Genau.
Ja, da hast du mit deinen 24 Jahren ja schon richtig viel erlebt und bewegt im Futsal. Also, wenn ich jetzt überlege, dass du 15 Jahre jünger bist, jetzt überlege ich hochgerechnet, was du schaffen könntest in den nächsten 15 Jahren. Ich wäre auch gerne so jung gewesen, wo ich dann in den Futsal gekommen bin. Ich war 29, 30 oder so. Ja. Nee, 28. Also, da hast du ja noch viel vor dir.
Absolut, absolut. Und ich ärgere mich halt jetzt zu dem Zeitpunkt, ich wäre lieber gerne schon 5 oder 10 Jahre eher zum Futsal gekommen. Also gerade was man selbst auch als Spieler in einem kurzen Zeitraum halt lernen kann und wie man sich dann halt auch so verbessert, dass man Techniken halt auch im Fußball halt anwenden kann. Thema Beidfüßigkeit, Thema Vororientierung. Also da wäre ich schon lieber eher zum Futsal gekommen, definitiv.
Spielst du denn aktiv bei euch auch mit? Und damals in Borea Dresden, hast du dann in der Futsalabteilung da angefangen?
Ja, da war ich teilweise mal beim Training. Das war da auch damals noch alles im Breitensport angesiedelt, also auf lockerer Basis, aber da sehr wenig trainiert. Wir haben ja selber auch Futsal-Landesmeisterschaft mit der B-Jugend, mit der A-Jugend auch gespielt. Da bin ich auch ehrlich, da war ich Torwart. Da hat mir das jetzt nicht so viel Spaß gemacht, wenn man die Bälle aus 5-6 Metern um die Ohren geknallt bekommt. Daniel, du warst ja auch Torwart, du weißt ja, wie es ist. Das ist dann schon was anderes. Ja. Im Fußball habe ich selber auch im Tor gespielt. Ja. Habe parallel im Futsal im Feld gespielt, spiele es immer noch. Und hab dann halt auch gemerkt, wenn du im Futsal im Feld spielst, gerade die genannten Techniken oder halt Vororientierung, Handlungsschnelligkeit, das bringt dich halt auf allen Positionen weiter. Also egal, ob du da Torwart bist, ob du da Verteidiger oder Stürmer bist, das bringt dich auf allen Positionen weiter.
Ich überlege gerade, wenn ihr da mit 24, wenn du da auch in der Jugend, in der B- und A-Jugend gespielt hast, das wird dann ja vor 10 Jahren ungefähr gewesen sein, sind wir im Jahr 2013 und
Nee,
da war ja auch gerade so eine.
vor sieben, 8 Jahren.
Okay, schon länger her.
Wow.
Gut. Aber da war ja schon so ein paar Futsal-Ligen gab es ja schon. War
Ja.
das damals für euch Jugendliche? Habt ihr das Futsal damals wahrgenommen als was Eigenes oder als ein, also da strukturierter Ligabetrieb, war das irgendwie ein Thema für Jugendliche damals?
Gar nicht. Also da ging es ja gar nicht um irgendwie, dass ein A-Jugendlicher bei den Männern mitspielt. Darum ging es ja gar nicht. Da ging es einfach wirklich nur. Im Winter müsst ihr eine Hallenlandesmeisterschaft spielen und da wird Futsal gespielt. Und dann war das Thema halt kurzzeitig angesiedelt. Also über wenige Wochen bis wenige Monate, dass man halt mal in der Halle halt Futsal gespielt hat, mit dem Futsalball, teilweise auch normalen Hallenfußball mit dem Futsalball, wo ich sage, das ist schon immer ein erster Schritt. Ja, man muss nicht immer gleich mit den richtigen Regeln spielen, sondern erstmal Hallenfußball mit dem Futsalball. Ja, da haben wir schon mehr geschafft als mit dem normalen Ball. Und dann war das Thema auch wieder durch. Ja, nach der Wintersaison.
Ja, natürlich spannend, wenn man überlegt, damals, wenn man schon in der Futsal-Szene drinne war und irgendwie hatte man das Gefühl schon, oh, jetzt wird man vielleicht so wahrgenommen und dann kamen die Jugendwettbewerbe, alles umgestellt, 2014 war die Umstellung
Ja.
auf kompletten Futsal, Spielbetrieb für alle Jugendturniere. Und bis heute merkt man einfach eigentlich von diesem enormen Schub, den man eigentlich generieren könnte darüber, dass alle Jugendliche, das muss man forschen, alle Fußballjugendlichen spielen im Winter Futsal. Das gibt es in keiner anderen Sportart. Und trotzdem holen wir am Ende so wenig raus. Und das ist natürlich jetzt spannend, immer zu wissen, warum hängt das da? Ja, das ist natürlich.
Definitiv, und das wird auch viele Gründe haben. Ein ganz einfacher Grund ist Mentalität des Trainers. So eine typisch deutsche Mentalität, was mir erstmal fremd ist, wird erstmal abgelehnt. So was nicht, es ist so typisch deutsch. Ja. Und eigentlich müssten wir jetzt auch mit den U19-Stützpunkten, müssten wir ja auch so einen kleinen Wandel in der Gesellschaft erleben. Also unsere Jugend wächst mit Futsal auf und müsste dies halt auch theoretisch übertragen, dass halt auch im Männerbereich, aber auch im Frauenbereich halt Futsal gespielt wird. Zumindest über die Wintermonate, bestenfalls halt auch ganzjährig. Als zusätzliche Ergänzung zum großen Bruder Fußball.
Das wäre stark. Ist denn dabei Carl Zeiss Jena, ohne jetzt zu deepdiving in eure Abteilung reinzugehen und was ihr noch alles plant, aber ist da Interesse da von der Fußballsparte von Carl Zeiss Jena?
Ja, wir haben uns ja über lange Zeit jetzt auch Gedanken gemacht, wie wir den Futsal zum einen an die Sportschule bekommen. Das war ja auch schon mal Thema von unserem Vereinspodcast, wie wir den Futsal an der Sportschule in Jena am Sportgymnasium etablieren wollen.
Man muss dazu sagen, das Sportgymnasium Jena ist halt für Thüringen, Mitteldeutschland extremes Prestigeobjekt im Bereich Sport. Also da, oder geht man, also kenne ich das früher noch, wenn man was kann in der Region oder Mitteldeutschland, dann geht man auf diese Sport, auf das Sportinternat, richtig?
Ja, absolut, weil man da auch erstmal Top-Bedingungen vorfindet. Ja,
Ja.
man muss sich das halt vorstellen, die Sportschule ist unmittelbar neben dem Trainingsplatz und dem Nachwuchsleistungszentrum. Also das heißt, ich kann halt Schule mit Sport ganz gut koppeln. Ja, ich habe kurze Wege zwischen Schule und Trainingsplatz und Internat und habe halt auch Top-Trainingsbedingungen, vormittags wie nachmittags, über auch den vertiefenden Sportunterricht an der Sportschule. Und da war es zum Beispiel jetzt das Ziel, dass man halt schaut, dass man die Sportart Futsal am Sportgymnasium Jena halt unterbringt. Wir haben uns da auch Gedanken gemacht, auch in Absprache mit anderen Sportschulen in Deutschland, beispielsweise der Sportschule von Frankfurt-Oder, also lieben Gruß an Hansi Huth, der da
Ist
auch
da.
unterstützt hat, genau.
Ach, siehst du, ja, schöne Grüße auch von mir, kenne ich auch noch. Ja, toll.
Na, und in Frankfurt-Oder läuft das top. Die haben den Futsalsport im Sportunterricht, haben ihren
Oh.
Stützpunkt und der Verein fördert das ja auch nochmal in den Wintermonaten. Also da kommen die teilweise auf mindestens 2, teilweise auch sogar 3 Futsaleinheiten in den Wintermonaten.
Die
das
Schüler.
Ist, das also schon, genau.
Die Schüler, ne? Ja, stark.
Und wir in Jena verfolgen den Futsal im Rahmen der multisportiven Ausbildung. Also es ist sehr schwer, den Futsal als ganze Sportart an der Sportschule zu etablieren. Da gibt es dann immer bürokratische Hürden, Thema, muss olympisch sein, ist es ja noch nicht.
Mhm. Ja.
Und dann muss es halt auch etabliert sein in Lehrplänen, beispielsweise. Ja. Und wir haben das jetzt im Rahmen der multisportiven Ausbildung mit aufgenommen und sind da den ersten Schritt gegangen, dass wir sagen, ab den Oktoberferien, also wir planen den Spezialsport immer quartalsweise, haben wir eine Sporthalle zur Verfügung und können dann für die Klassenstufen 7, 8, 9, 10 und 11, 12 immer im 14-Tage-Rhythmus eine Futsaleinheit im Rahmen der multisportiven Ausbildung anbieten. Und weil ja auch bekannt ist, Futsal macht auch den Fußballer besser. Und da sprechen wir halt wirklich von männlichen Fußballern und weiblichen Fußballern. Also da gehen wir auch wirklich auf beide Abteilungen ein. Wir haben ja auch eine Frauenabteilung im FCC.
Die auch gar nicht, wenn ich so im Frauenfußball involviert ist, die auch teilweise erste Bundesliga Frauen gespielt hat, jetzt zweite Bundesliga.
Genau, zweite Frauenbundesliga.
Ja.
Und in dem Kader der zweiten Frauenbundesliga befinden sich auch zwei Spielerinnen, die jetzt auch schon für DFB-Lehrgänge, für die eigentliche Frauennationalmannschaft, die wir ja nicht gegründet haben, auch schon teilgenommen haben. Also auch da hatten wir jetzt schon zwei Spielerinnen vom Sportgymnasium, die an DFB-Lehrgänge für die Frauenfußballnationalmannschaft.
Dominik, in Thüringen, da wächst ja viel. Da ist ja viel mehr Spirit als in anderen Landesverbänden, finde ich, was ihr da aufbaut. Ihr habt ja auch mit Blumenstadt United noch das Projekt der Thüringen-Liga. Wir haben es immer hier als Hobby-Liga bezeichnet, weil es eben kein Ganzjahresspielbetrieb ist und auch teilweise, habt ihr 2x20 netto gespielt in den Spielen?
Nee, wir haben 1x20 gespielt, aber das ist auch völlig okay und völlig ausreichend für diese Liga.
Okay.
Hobby-Liga klingt vielleicht ein bisschen falsch.
Wir mussten so abgrenzen von einer registrierten Liga beim DFB, die auch irgendwie dem Ganzjahresspielbetrieb ist, weil auch die Südbadenliga hat uns der Frank Uhle nochmal geschrieben, schöne Grüße. Da war es nämlich auch eigentlich keine Hobbyliga, die Südbadenliga, weil man wirklich im Spielbetrieb war und der Aufsteiger hätte auch aufsteigen können, Black Forest Freiburg. Aber die wollten nicht in die Regionalliga Süd aufsteigen, also haben sich da nochmal ein Jahr Zeit Entwicklung gegeben. Wir haben es halt auch als Hobbyliga dargestellt, weil es halt kein Ganzjahresspielbetrieb ist. Irgendwo hatten wir mal eine Abgrenzung gefunden für, okay, die zählen wir in unsere Statistik rein, mit einer nachhaltigen Futsalliga und irgendwo musst du ja einen Cut machen.
Ja,
deshalb ist es nicht abwertend gemeint, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, das ist ja super. Da entsteht jetzt auch ganz viel. Der Jonas hat mir auch geschrieben, beziehungsweise uns bei Instagram, und hat auch das neue Konzept vorgestellt mit Frauenliga und Herrenliga. Seid ihr jetzt auch noch mit jeder da auch wieder mit drin in dieser Liga-Orga?
Also bei den Männern sind wir mit in der Liga-Orga dabei, da ich ja für den Verband ja auch arbeite, im Rahmen als Stützpunkttrainer, beziehungsweise auch für die Futsalentwicklung mit verantwortlich bin, sind wir da mit in der Planung bei den Männern dabei. Wir haben ja eine Männerliga mit 12 Mannschaften und haben dann noch eine Pokalrunde gespielt. Also da sind wir schon fast bei einem Ganzjahresspielbetrieb, aber wir haben jetzt auch eine Frauenliga.
Weil da hat mich ja Jonas geschrieben, was man genau vorhat. Jonas Blum?
Oder? Genau.
Blum. Genau. Und er hat uns nämlich mal geschrieben, was das mit dem Frauenprojekt Aufsicht hat. Und hat mir hier geschrieben, und jetzt mal gucken, wo wir das haben hier. Genau. Bei dem neuen Turnier für die Frauen sind es vor allem Studentinnen, genau, sind zwei Studentinnen, irgendwie Anne und Mona, die das vorantreiben. Und Stefano vom TV ist dann so ein, ist der festangestellte Verbandssportlehrer?
Nee, Verbandssportlehrer nicht. Der ist für den Breitensport zuständig.
Okay, schön. Aber er ist auch ein festangestellter Mitarbeiter des Thüringer Fußballverbandes.
Genau, richtig.
Stark. Und okay, der treibt das Projekt auch mit dran, so wie ich verstehe. Und woher habe ich es genau stehen, was man genau macht? Irgendwo habe ich das doch gelesen. Ich habe es übersehen. Hintergrund irgendwo ist. Da, ja doch, Freizeit, Frauen an einem Turnier, Teilnehmerin. Ach ja, ein wöchentlicher Freizeitkick. Sodass es beim Turnier und hoffentlich in der Liga auch eine Mannschaft von Blumenstadt geben wird. Also so eine Art Freizeitliga, die man da jetzt gerne reinwerfen möchte. Und jetzt habe ich es. Zum neuen Projekt. Es war nämlich Jonas Felix Grüße hat mir ganz viel geschrieben. Und zwar zum neuen Projekt. Am 6.9. soll bei genügend Anmeldungen ein eintägiges Futsalturnier vorrangig für Frauen stattfinden. Dieses Turnier soll genutzt werden, um das Interesse einer Frauen-Freizeitliga zu steigern. Wir würden wohl Winterliga sagen. Witzig, ja. Dann auch mal den Begriff. Diese Liga soll ähnlich wie die Liga für die Männer einen freizeitlichen Charakter haben, auch für Anfängerinnen und Wiedereinsteigerinnen ansprechen und die, ansprechend für Vereinsfußballmannschaften als ergänzendes Überbrückungsangebot für den Winter und als ein weltoffenes Breitensportangebot. Wunderbare Beschreibung, finde ich, für diese Liga.
Absolut und ist auch völlig notwendig. Also tolles Angebot, ja. Auch, denke ich, erstmal gerade für das Land Thüringen erstmal eine einmalige Sache, auch für den Verband. Ja, wir haben ja eine Frauenliga in Deutschland, das ist die Regionalliga West und mehr haben wir nicht.
Das ist echt sehr dünn und tatsächlich, wir haben es eben auch im Vorgespräch schon, habe ich das schon auch geäußert, ich vermisse halt in fast allen Verbänden Dynamiken, wo etwas Neues entsteht, wo man wächst, so wie es mal 2010, 2000 oder in Berlin oder 2014 in Westfalen war. Wir am Niederrhein sind immer so mitgewachsen, da war nie so ein klarer Boom. Aber jetzt ist alles irgendwie so Standard eingefahren und eigentlich verliert man jedes Jahr so ein, zwei Vereine und dann bekommt man das nicht so mit. Und ihr seid da so ein bisschen Dynamik mit Südbaden, mit diesen Ligen. Also, und habt da diesen Freizeitansatz, von dem ich immer noch glaube, das ist die Basis des Futsals und das ist auch das ist der Einstiegspunkt, wo du viele Fußballer rüberholst. Ja, also die wollen gar nicht vielleicht mal diesen Ligabetrieb, sondern Futsal als diesen, auch nicht Fun, aber halt einfach, das ist was anderes, irgendwie gefühlt. Ja, das muss nicht Klamauk sein, aber im Sinne von, man hat hier einfach als Hobby wieder Spaß, als Hobbysportart und findet sich aber dann auch wieder sehr deepdivig rein und will wissen, wie die Sportart funktioniert. Das schließt sich ja für mich nicht aus.
Richtig, richtig. Und du hast es ja gerade aus sportlichen Aspekten belegt. Ich würde es vielleicht nochmal so aus organisatorischen Aspekten belegen, also dieser niedrigschwellige Einstieg, den muss man schaffen und das schafft man halt auch über eine ganz einfache Liga im Landesverbandsbetrieb, ja, wo die Kosten niedrig sind, wo die Vereine wenig organisieren müssen, wo vielleicht Spielabende stattfinden mit 4 oder 5 Mannschaften, dass man halt mindestens 2 Spiele an einem Abend hat. Ja, das ist auch immer wichtig, dass man halt auch spielt. Ja, nur durch Spielen werde ich auch besser. Aber es muss halt niedrigschwellig sein. Und dieses Konzept verfolgen wir jetzt ja schon seit 1,5 Jahren in Thüringen. Und ich kann da nur Positives daraus berichten und würde es halt auch jedem Landesverband weiterempfehlen, gerade auch, wenn ich mal in unserem NOV-Gebiet halt schaue, wir haben in Sachsen einen Futsal-Bundesligisten, wir haben 2 U19-Stützpunkte und eine Regionalliga-Mannschaft, aber keinen Landesspielbetrieb, obwohl Potenzial gerade im Leipziger Raum da ist, aber auch im Dresdner Raum. In Leipzig hat man ja schon mal eine Liga gehabt, im Dresdner Raum halt noch keine Liga, aber gerade über den Breitensport und das niedrigschwellige Angebot kann man halt wirklich einfache Ligastrukturen schaffen und wir haben es in Thüringen jetzt geschafft mit 12 Mannschaften, wobei nur 11 teilgenommen haben, das soll ja auch nochmal erwähnt sein, aber 12 Mannschaften haben gemeldet und wir haben jetzt schon für die neue Saison mehr als 12 Mannschaften in der Hinterhand.
Ja, sensationell, freue ich mich mega auf die Liga bei euch. Macht ihr es auch wieder mit dem klassisch Fußball-Hobby-Liga, dass die Pässe, man braucht einen Futsalspielerpass, der liegt aber bei Blumenstadt United, sodass man offiziell im DFB-System irgendwie da ist, aber innerhalb der Vereine gibt es dann nur so Listen oder Excel-Listen oder mit den Spielern oder sowas.
Also das war der Ansatz, dass wir Spielerpässe hinterlegen. In der Theorie, in der Praxis haben wir es nicht durchgängig gemacht, muss man auch dazu sagen, was aber kein Problem ist. Ja, weil eine niedrigschwellige Liga muss mindestens 2 oder 3 Jahre bestehen, damit man dann halt den nächsten Step gehen kann. Und ich finde, mit reinen Spielerlisten optimal. Und dann muss man halt andere Regeln schaffen, damit man eine mögliche Wettbewerbsverzerrung oder umgeht, indem man halt sagt, in der Endrunde dürfen nur die Spieler gespielt haben, die auch in der Vorrunde gespielt haben.
So. Ja, stark, ja.
Oder am letzten Spieltag dürfen nur Spieler spielen, die die Spieltage davor auch mindestens einmal eingesetzt worden sind.
Mhm. Naja, sonst hast du doch wieder den Fehlanreiz. Man sagt zwar, ach, im Hobby, wer wird denn dann schon am Ende?
Ja, und dann treten im Finale die besten Spieler an. Ist ja auch nicht zielführend.
Nee, genau.
Kann man halt auch mit den Regeln halt auch für einen fairen Wettbewerb sorgen. Und das finde ich, es ist völlig ausreichend für den Beginn, ist auch völlig ausreichend, wenn man jetzt den Status quo Futsal in Deutschland anschaut, dass man auf den Verbandsligen halt mit Spielerlisten arbeitet und dann halt andere Regeln schafft, in der man halt eine Wettbewerbsverzerrung umgehen kann. Aber man muss ja auch wirklich sagen, man ist, muss über jede Mannschaft froh sein, die überhaupt teilnimmt. Und da sind wir aber in Thüringen gut aufgestellt und sind da auch offen. Oder viele Vereine sind da halt auch offen für diesen Wettbewerb.
Tolle Sache da bei euch. Ich würde mal sagen, nachdem wir dich jetzt gut vorgestellt haben und den Thüringer Futsal und Fußball, lass mal rüberschieben für die in unsere Update, unsere News, die ich hier habe. Gerne, wenn du auch welche hast, ich hab eine lange Liste, weil dann doch sehr viele auch persönliche Änderungen stattgefunden haben. Und um den Einstieg zu finden und den Übergang zu finden von Kaltas Jena zu den News. Ihr habt auch News. Ihr habt nämlich neue Betreuerinnen. Und das fand ich halt sehr spannend, dass ihr wirklich geschafft habt, Frauen in eine Organisationsfunktion zu finden. Da haben wir ja auch in der Bundesliga eigentlich nur sichtbar vom MCH, Nicole Bentrup. Und dann war nochmal die, bei Baka, war nochmal die Cindy Döring dabei, die dann aber wieder weg ist und jetzt bei Futsal Hamburg oder so ist. Ansonsten wenig Frauen. Ihr habt es geschafft, ein paar Frauen ranzuholen in die Orga. Was machen denn die bei euch? Oder war es nur eine? Ich weiß gar nicht mehr.
War eine, die Leonie Zettitzer, die bei uns Mannschaftsbetreuerin ist und parallel auch die Physioabteilung mit unterstützt. Also sie ist gerade noch in der Ausbildung zur Physiotherapeutin und kann dann unser Team halt auch nochmal unterstützen und Erfahrung sammeln, was sicherlich auch für ihre Ausbildung auch förderlich ist. Also da nehmen wir auch kein Blatt vom Mund. Frauen im Futsal ist überragend. Gibt auch nochmal einen neuen Impuls fürs Team.
Glaube ich, finde ich ganz, auch ganz wichtig für die Diversität, auch im Mindset, würde man vielleicht sagen, auch was so ein Team und so eine Abteilung betrifft. Ja, ich hätte auch gerne bei uns tatsächlich in der Abteilungsleitung, vielleicht würde ich mich auch mal freuen, wenn sich da jemand findet, aber bisher hat sich leider auch jetzt keine Frau finden lassen, die da sich involvieren will. Aber wir wissen ja, die Funktionsträger zu finden, ist noch viel schwieriger, Spieler zu finden für den Futsal. Das ist ja so die Königsdisziplin.
Definitiv. Und du weißt ja auch selber, es ist ja nicht ohne. Also es gehört ja nicht nur Trainingsvorbereitung, Nachbereitung, Spieltagsvorbereitung, Nachbereitung, Durchführung dazu, sondern da hängt ja schon ganz viel dran, je nachdem, wie ich halt meine Profession verstehe. Und wenn ich halt in der Futsal-Bundesliga oder Futsal-Regionalliga halt teilnehmen möchte, dann hat das schon einen gewissen Arbeitsaufwand.
Dann würde ich in der Region bleiben und zwar... wo bei euch aufgebaut wird, baut man bei Hot 05 Futsal gerade ab. Jedenfalls eine Seite des Vereins, und zwar die brasilianische Seite. Und tatsächlich, jetzt mit neuen Transfer-News, zieht es fast alle Brasilianer von Chemnitz, von Hohenstein, rüber nach Bielefeld zum MCH. Diese Woche Luis Dres auch bekannt gegeben und Garibaldi. Das sind die beiden Brüder, die Dres-Brüder und Oliveira und Garibaldi. Ja, soweit ich glaube, ich jetzt richtig noch in Erinnerung habe, sind das die vier, die wir jetzt darüber haben.
Richtig, absolut. Bielefeld glänzt ja mit ihrem Transfer-Tuesday. Das sollte auch nochmal erwähnt sein. Ganz tolle Sache, ganz toller Hashtag. Dadurch kann man sich ja auch Aufmerksamkeit ziehen und auch völlig berechtigt. Weil wir auch sagen müssen, Garibaldi, die beiden Dres-Brüder und Gabi Oliveira, gestandene Futsal-Spieler in der Futsal-Bundesliga. Definitiv. Mhm. Und eine absolute Verstärkung von MCH.
Also das ist ja, weil du bist ja ein bisschen im Osten. Mike Babris geht auch zurück nach Litauen. Auch da Philipp eigentlich einen guten Mann. Lettland, Litauen, habe ich da aufgeschrieben. Wo ist er denn? Lettland, genau. Und hast du Infos? Also wie macht man Hot weiter jetzt, wenn man jetzt die Stamm-5 verliert fast?
Naja, wir haben ja auch einen Spieler abgegeben von Jena nach Hot, den Bogdan Mukin, ein Ukrainer, talentierter, junger ukrainischer Futsalspieler, der auch in der Region auch noch Fußball gespielt hat, aber das wird er jetzt in Zukunft nicht mehr tun. Der wird seine Chance nutzen, Futsal-Bundesliga-Erfahrung zu sammeln. Und es sind auch einige osteuropäische Futsalspieler jetzt nach Hohenstein gekommen. Ja, das Team muss sich jetzt auch neu formen, muss man auch dazu sagen. Wir sind da echt gespannt, wer dann am ersten Spieltag bei Hohenstein auf dem Feld steht.
Ja, sie hatten ja schon, wer jetzt erst neu in der Futsal-Szene ist, kennt halt den alten Hot noch nicht, denn das waren auch oftmals tschechische Spieler, polnische Spieler, aber vor allem tschechische Spieler,
ja,
dem Hot gewachsen ist zum Anfang und ja auch der Trainer Salak ja dann auch genau aus dieser Ära heraus sich gebildet hat.
Und sie hatten jetzt in der vergangenen Woche ein Testspiel gehabt gegen den FK Branik Most, die jetzt von der zweiten tschechischen Liga in die erste aufgestiegen sind und haben knapp mit 2-1 gewonnen.
Mhm.
Also man muss ja auch sagen, tschechische erste Liga im Futsal schätze ich im Vergleich zur Futsal-Bundesliga schon einen Ticken besser ein. Gerade in der Spitze, das muss man auch noch dazu sagen. Aber so deutlich das Ergebnis zwischen Hot und Most auch nicht mit 2-1.
Also bin auch sehr gespannt.
Spiel, okay, kann ich viel probieren, aber 2-1 ist relativ eng.
Ja, vielleicht sucht man ja echt noch auf dem Transfermarkt die ein oder anderen fehlenden Puzzleteilchen. Ich bin auch extrem gespannt. Ich glaube auch nicht, dass es schlechter werden muss. Und vielleicht lässt sich es auch doch besser organisieren in der Region, als wenn jetzt wirklich Spieler hin nach Hohenstein zu holen, die dort eben auch in den Jahren leben müssen und sich damit auch erstmal zurechtfinden müssen. Und vielleicht ist das jetzt so mit Pendelverkehr vielleicht dann eher möglich mit tschechischen Spielern, die dann da auch gar nicht wohnen. Ich bin gespannt.
Ich bin auch gespannt, gerade weil wir auch schon von der Struktur in Sachsen gesprochen haben. Da ist nicht viel da. Ja, wir haben zwei U19-Stützpunkte. Wir haben eine Regionalligamannschaft mit Borussia Dresden, die jetzt wieder dabei ist im NOV-Ligaspielbetrieb. Und dann haben wir Hot 05. Kein Unterbau in der Regionalliga, wenig Nachwuchs. Man muss ja auch dazu sagen, wer schon mal in Hohenstein war zu einem Heimspiel, es ist immer top organisiert, also wirklich top Spieltagsorganisation mit einem top Rahmenprogramm. Ob das Nachwuchsturniere sind, ob das regionale Turniere sind, die auch im Männerbereich gespielt werden mit Hot Regio Cup. Alles top. Ja. Man muss aber halt ehrlicherweise auch dazu sagen, die Region ist gerade schon schwach aufgestellt. Ja, Chemnitz relativ pleite, Zwickau pleite, abgestiegen in die Regionalliga, Erzgebirge Aue auch nur in der dritten Liga. Und eine Kooperation mit NLZ ist halt auch schwierig.
Kann ja aber auch eine Chance sein, ne? Eigentlich könnte es ja auch so eine Chance sein, sagen, wenn man echt so eine Kohorte hat von Fußballvereinen, die neue Ansätze suchen. Vielleicht sind die ja eigentlich offener für neue Ansätze als eben vielleicht Fußballvereine jetzt im Ruhrgebiet, die sehr geballt im Profifußball sind.
Absolut, absolut. Aber wie gesagt, die Region ist strukturschwach, das muss man auch dazu sagen. Trotzdem sicherlich interessantes Projekt. Auch die Marke Futsal in Westsachsen, eine wirklich sehr gute Sache. Man muss halt mal Thema Nachhaltigkeit hinterfragen. Wie nachhaltig ist es halt, jedes Jahr mit einem neuen Kader zu spielen? Ja, wenn wir schon bei Hohenstein auch offen sehen, dass die Spieler da nicht länger als zwei Spielzeiten bleiben.
Richtig.
Außer die gestandenen Spieler wie Witti beispielsweise.
Ja, gut. Das ist der Fels in der Brandung da in dem Team. Das ist auch schön zu sehen.
Ja, und wir haben ja auch die Local-Player-Regelung. Und da müssten meines Wissens nach 8 Spieler zur neuen Saison Local-Player
sein. Du kennst doch die Schwachstellen. Die Schwachstellen ist doch, es müssen nur 8 sein, die 5 Jahre und länger im unter U23 im deutschen Fußballsystem gespielt haben.
Es ist gar nicht. Ich glaube, es reichen sogar 3 im Fußballspielbetrieb. Und da kann Fußball sogar selber noch angerechnet werden.
Ja, genau. Du kannst einfach irgendwelche alten Fußballer haben in dem Kader, die dann vielleicht auch wirklich auch ein bisschen mitkicken. Aber ja, ist nicht so eine richtige Hürde eigentlich.
Ja, und ob das dann halt nachhaltig ist?
Schwierig. Ich würde mal weitergehen mit den News von auch im Osten eigentlich bleiben, und zwar zu Liria, denn da bewegt sich auch einiges hin zu Liria. Und zwar wechseln da jetzt der Murat Abdeselem von Wacker zu Liria, habe ich gesehen. Ahmed Lalli, auch der bekannte Panaka-O-Spieler wechselt jetzt von auch von Wacker, ja, genau, zu Liria. Ja, und ja, ich hatte doch noch einen Transfer, wo habe ich den jetzt hier hin? Meine Liste ist etwas unorganisiert, aber die zwei Sachen waren hier auf jeden Fall. Also da gibt es Liria, die einige Spieler jetzt ziehen. Da habe ich auch noch nicht so viel gehört, wie es da jetzt weitergeht, ob man jetzt alle zurückholt und was man da genau aufbaut. Ist ja auch spannend, wer auch dann im Tor steht. Ja, wir haben irgendwie, ich freue mich ja hoffentlich wieder auf was, diese ganzen Namen vergessen, weil ich ihn so lange schon nicht gesehen habe. Johnny Goethe. Ja, er hat so lange schon nicht mehr gesehen. Ja, wo ist er denn, unser Johnny the Walker? Hoffentlich sehen wir dann bei Liria. Ich habe keine Ahnung, sie hatten ja auch noch, haben echt ein paar Transfers. Weißt du mehr noch von Liria?
Ja, also die Transfers, die du jetzt gesagt hast, ja, aber Liria hat auch nochmal nach Spielern gesucht über Instagram.
Stimmt, das hat man im letzten Podcast, ich weiß gar nicht, ob er es erwähnt hat. Stimmt, das war so ein bisschen skurril. Ja, stimmt, so skurril. Ne? Ich würde gerne wissen, bitte meldet euch, Liria. War es erfolgreich? Vielleicht ist es ja echt erfolgreich. Wir lachen, aber wir denken, ja gut, den findet ihr damit schon, auf einmal finden die da gut, super. Kicker. Also, ich bin gespannt.
Ich bin auch gespannt. Also, wir spielen gegen Liria nächste Woche. Am Samstag machen wir ein Testspiel in Berlin. Da bin ich auch gespannt, wer dann auf der Platte steht. Und du hast ja auch gesagt, gerade auf der Torhüterposition sind sie auch top besetzt. Mit Pavlos, mit Johnny und mit Tomislav Krolo. Also haben sie wirklich drei gute Torhüter.
Ja.
Und haben ja auch noch Nachwuchstorhüter vom U19-Stützpunkt. Also da ist er auch wieder top, dass wir einen Hauptstadtclub haben, der Futsal spielt. Wir haben ja auch einen sehr guten U19-Futsal-Stützpunkt in Berlin, wo wir halt auch wissen, mit der Kooperation mit der Pölschau Sportschule, dass dann halt auch wirklich talentierte U19-Spieler halt auch den zweiten Weg gehen können mit Futsal-Bundesliga.
Und jetzt sehe ich gerade auch noch, wir haben auch noch das zweite Brasilianer-Loch neben Hott. Es gibt auch noch ein Loch, und zwar beim Jahn. Bei Jahn Regensburg, da gehen auch gerade so einige Brasilianer Pflücke. Aber es kommen auch ein paar dazu. Und zwar einmal kommt hinzu Gabriel Marques, der wohl ein Kinder von Marquinhos ist, 23 Jahre, irgendwie aus Brasilien, hergeholt. Aber dafür verlässt Hallison, geht zurück nach Brasilien. Und auch Chimão rückt ins Trainerteam ein, wie auch immer. Also hier gibt es auch eine ganz schöne Transformation und hier will man ja auch bald Champions League spielen und auch noch gegen Ricardinho. Also eigentlich muss ja der Anreiz hier für neue Spieler zu finden oder beziehungsweise die Chance, gute Spieler zu überzeugen, jetzt zu Jahn Regensburg zu wechseln, extrem hoch sein in diesem sehr sichtbaren Spiel mit Ricardinho, was dann ja auch jetzt, wenn er wieder zurückgewechselt ist nach Europa, nach Riga, auch eine große Sichtbarkeit sein wird. Aber ja, so richtige Knaller habe ich noch nicht gehört jetzt.
Ja, die Knaller sind eher bei einem anderen Verein, bei einem anderen Aufsteigerverein, beim OFC Pars.
Das stimmt. Wen haben sie denn jetzt geholt noch?
Ja, den guten, wie heißt er denn?
Michewski Džindžić.
Michewski, genau. Schied der Name gerade nicht ein. Ja. Und ein Džindžić. So, und das sind für mich zwei Spieler unter den Top 5 der Futsal-Bundesliga. Mhm. Und ich sage, wenn die 18 Spiele durchspielen, dann wird OFC Pars definitiv nicht absteigen.
Mhm.
Und vielleicht tatsächlich auch unter den Top 4 mitspielen. Vorausgesetzt, man hat eine gewisse Kontinuität im Kader.
Ja, die brauchen ja, eigentlich ist die Aufgabe mit den zwei Spielern, braucht man dann die Zuspieler, ja, dass das irgendwie stabil läuft, die Qualität. So mittelmäßig gute Zuspieler, die jetzt keinen, die sich selber nicht in den Vordergrund spielen wollen. Wenn man die findet für die zwei Spieler, boah, dann das ist schon eine richtig krasse Bank.
Also, ja, absolut, absolut.
Ich glaube, Michewski ist, glaube ich, auch nicht so richtig sicher. Das war so ein Post von Here We Go Futsal übrigens, neuer Insta-Kanal, der Transfer-News-Post. Finde super, dass wir wieder eine neue, anscheinend interessierte und involvierte Social Media interessiert, da haben mit Futsal, super, wer dahinter steckt, also schöne Grüße, finde ich super und hier, wir können jeden Kanal gebrauchen und da stand das so, ja, Michewski kommt, aber nicht so, es wäre schon fix der Wechsel, bei Džindžić scheint das schon viel fester zu sein, da scheint auch schon der Pass schon da zu sein und so weiter, also das ist schon irgendwie fixer.
Ja. Absolut, aber wenn er kommt, wird er eine absolute Waffe sein. Definitiv.
Ich freue mich auf Cengiz total. Ich fand den komplettesten Spieler immer mein Lieblingsspieler. Letzter mit Pörsch, die beiden fand ich wirklich überragend. Alleine haben die Teams da vorne gezogen. Das waren schon gute Kicker. Und ein guter Kicker auch, der auch, man könnte es vielleicht auch Entdeckung der Saison sagen, mit einer Entdeckung, vor allem von der deutschen Entdeckung, war Maxi Grünberg von St. Pauli, der da reingerutscht ist. Den, glaube ich, niemand vor der Saison auf dem Schirm hatte, dass er sich dann auch in die Nationalmannschaft spielt. Und Maxi wechselt jetzt zum HSV, ist ja nicht mehr HSV Panthers, zum HSV. Aber war auch irgendwie ein logischer oder erwarteter Wechsel. Und bei St. Pauli ist es wirklich so, da hat wohl jetzt Sebastian Dudek übernimmt erstmal die Abteilung. Mal gucken, ob jetzt auch noch Patrick Ernst Bunsemeier wieder zurückkommt. Hat ja auch sehr viel für den Futsal gemacht, da in Hamburg oder bei Pauli und auch in der Bundesliga, muss man sagen, hat es geschafft, das Team in der Bundesliga zu halten. War ja mit ein Abstiegskandidat von vornherein und die haben es halt geschafft, einfach am Ende durchzuziehen. Und Sebastian Dudek übernimmt das jetzt erstmal. Also da ist auch ein bisschen Wechsel und Veränderung gerade im Hintergrund.
Also gerade was ja der Hamburger Raum angeht, auch mit Wacker und aber auch was wir mit Hamburg, mit dem HSV mitbekommen haben, dass da Spieler aufgehört haben und jetzt Spieler von St. Pauli zum HSV wechseln, beziehungsweise Patrick aufgehört hat. Also da ist schon ein bisschen Bewegung in Hamburg auch drin. Thema auch Regionalliga Nord.
Ja. Wird ja eh interessant sein, wie das im Norden da weitergeht. Da hatte ich jetzt auch nochmal die Hinweise, dass, wie das da gelaufen ist, da im Norden mit der Regionalliga. Denn es gab keine Aufsteiger aus Niedersachsen oder Bremen in die Regionalliga Nord. Und deshalb ist Futsal Hamburg halt auch für Deportivo Hamburg da reingerutscht. Und Fortuna Hamburg ist wohl ganz weg. Das weiß man noch nicht ganz genau. Also da gibt es auch noch ganz viel Wechsel. Da haben wir auch nochmal den Hinweis bekommen von, ich muss mal nachschauen, der uns da informiert hat. War es Barrio? Muss mal gucken, wer uns ja mal informiert hier. Jannis war das, genau. Jannis, da schöne Grüße, hat uns dann informiert, was da so los war. Ja, Nord ist genauso wie Berlin in der Breite, stürzt ein.
Ja, naja, absolut. Also auch nicht nur Berlin, allgemein, was Verbandsligen angeht, aber halt auch Regionalligen, stürzt ein. Du hast das auf den Punkt gebracht.
Vielleicht hilft uns ja beim Einsturz der Ligen unsere Nationalmannschaft. Die sollte die Impulse geben, dass das eben nicht passiert und dem entgegenwirken. Und da gab es jetzt auch News, wie man auch so will, den offiziellen Spielplan jetzt zur WM-Qualifikation, zur Eliterunde, in die wir das erste Mal eingezogen sind. Und das erste Länderspiel findet auch bei euch in der Region ja statt. 16.09. gegen Kroatien, schwerer Brocken in Chemnitz. Das ist also das erste Spiel einer deutschen Futsal-Nationalmannschaft in der Elite unter der UEFA-Qualifikation zur WM 2024 in Usbekistan, hatten wir letzten Podcast schon. Und danach geht es auch direkt 4 Tage später gegen Frankreich, die ja in den letzten 5 Jahren wahrscheinlich die stärkste Entwicklung mit Finnland relativ gesehen durchgemacht haben in Europa. Das sind dann harte Brocken, ne? Was ist so dein Gefühl, wie weit wir da in der Elite-Runde? Wird das was?
Ja, also man muss ja realistisch bleiben. Die Gegnerauswahl kann man schon als Vorteil bezeichnen für das deutsche Team. Man hat gegen die Slowakei jetzt in der Hauptrunde gespielt, 2-mal unentschieden gespielt, 1-1 in Dresden und 0-0 in der Slowakei. Da kann man sich halt dran messen. Ja, weil man da schon Ergebnisse aus einem kurz vorher Zeitraum hatte. Ja. Gegen Frankreich hat man auch gespielt. Das war beim Vier-Nationen-Turnier in den Niederlanden. Also da kennt man den Gegner ja auch schon gut. Ja, da hat man, glaube ich, 7-3 oder so verloren. Kroatien schätze ich als Gruppenstärksten ein. Ja, ich habe damals den Marokko-Cup verfolgt. Da hat auch Kroatien gegen Frankreich gespielt. Da fand ich Kroatien auch als bessere Mannschaft. Also Kroatien wird jetzt schon ein harter Brocken, jetzt im Heimspiel in Chemnitz. Und bei den anderen Mannschaften ist es halt wenn du einen Punktgewinn hast, ist das schon sehr viel. Ja, das muss man ehrlich sagen. Und ich hatte auch mit Marcel gesprochen, damals im Mai, Ende Mai, bei einem Workshop in Frankfurt am Main. Man muss wirklich über jeden Punkt, den man in der Elite-Round halt holt, froh sein. Ja, und das ist schon ein Erfolg. Also es ist A, ein Erfolg, erstmal in diese Elite-Round eingezogen zu sein. Und wenn man dann noch Punkte holt, umso besser. Ja, ich glaube, man muss ehrlich sein, das weiß, denke ich, auch die Futsal-Community, für Platz 1, denke ich, unmöglich. Ja, für Platz 2 muss schon ganz viel passieren, dass ich zumindest einer von den 4 besten Gruppen Zweiten werde, damit ich an den Playoffs teilnehme.
Ja, das ist echt eine Riesenhürde. Aber ich finde das, was du gesagt hast, extrem gut, weil wir haben gar keinen Druck. Jeder Punkt, jedes Tor ist ein Erfolg. Und ich würde es auch gut finden, wenn wir, ich kann mich noch erinnern an die letzten, wo wir auch gegen Portugal gespielt haben, dann haben wir irgendwie versucht, Hauptsache nicht, also sehr defensiv fokussiert, anstatt zu sagen, hey, wir wollen ein Tor hier schießen. Ich würde mich eher über ein Tor mehr schießen freuen, als 4, die wir fangen.
Ja, also, das war ja auch bei den Spielen jetzt in der Hauptrunde. Man hatte gerade gegen die Slowakei, hatte man wirklich eine sehr gute Defensive gehabt und konnte offensiv immer Akzente setzen, war immer präsent, hatte sich dann halt in Dresden halt auch belohnt, definitiv. Ja, aber die Defensive war ausschlaggebend für den Einzug in die Elite-Round.
Ja, das stimmt absolut. Also wenn man wirklich auf Ergebnis spielen will und auch die Chance wahren will, muss man das machen. Die Slowakei ist ja auch mit dabei, ist das dritte Team das vierte Team in der Gruppe. Und ich bin gespannt einfach, wer auch aufläuft. Ich habe gerade nochmal geschaut, ob es schon aktuelle Kader gibt, aber leider ist der aktuelle Kaderstand noch der vom April. Also war noch gar kein Lehrgang anscheinend dann demnach.
Der Lehrgang ist demnächst. Ich weiß gar nicht genau, wann Abstellperiode ist. Es ist ja so, die Bundesliga spielt am 1. September Wochenende und dann ist erstmal wieder 14 Tage Ruhe.
Wenn ich mich nicht ganz getäuscht habe. Ah, schon Lehrgang. Hey, shit, wenn ich mal lesen könnte. 11. bis 13.8. in Frankfurt, genau. Jetzt ist also der Lehrgang, 2 Tage und dann ist auch schon das Spiel. 5 Tage später. Ja, vielleicht ist auch gut, aus der Frische raus da reinzugehen. Im März und April, ist ja doch sehr, sehr hoher Druck auf den Spielen, auch Belastungsdruck, sportlich gesehen und physisch gesehen.
Ja, ja, und man muss ja auch dazu sagen, ich habe gerade auch die Spieltermine offen. Wir haben im September 2 Spiele, im Oktober haben wir 2 Spiele und im Dezember auch 2 Spiele, wahrscheinlich. Das wird dann auch ein knackiges Jahr für die Nazio-Spieler, die in der Bundesliga teilnehmen.
Können wir sogar vorstellen, dass wir vielleicht gegen Kroatien oder Frankreich überraschen, aufgrund dieser Frische. Und dann aber in den Rückspielen, wenn die Spieler noch unter Belastung in der Liga stehen, das vielleicht nicht ganz wieder wiederholen können.
Klar.
Könnte dann auch sein.
Ja, klar, aber man muss auch dazu sagen, in Frankreich, Kroatien gehen ja die Ligen jetzt auch schon los, beziehungsweise starten jetzt schon in den 14 Tagen.
Das stimmt, ja. Ich habe noch ein Update. Ich habe selber News mitgebracht. Ich bin ja Mitglied in der AG Kommunikation und Vermarktung für die Futsal-Bundesliga und bin da mal reingerutscht über die Clubs. Und es war jetzt das zweite Treffen erst. Wir hatten uns letztes Jahr getroffen und haben auch durchbesprochen, diskutiert, dass eben das Streaming, das ist ja mal ein wichtiger Faktor für die ganzen Vereine, nicht mehr so exklusiv beim DFB liegt. Das haben wir auch im Podcast oft besprochen, dass es auch allein wettbewerbsrechtlich total kritisch ist. Also hat man sich schon geöffnet und gesagt, die Vereine können selber streamen. Und jetzt hat das Ganze neue, konkrete Ausmaße angenommen, nämlich wie genau es ablaufen soll. Der DFB hat weiterhin das Vorrecht auf besondere Spiele, diese dann auch sehr professionell zu streamen, auch mit verlegtem Boden. Das finde ich richtig wichtig, weil das war auch selbst bei dem Stream mit HSV gegen Pauli, es hat einfach gefehlt, oder? Dieser blaue Boden, das ist doch im Stream. Wie geht's dir da mit dem Boden?
Ja, also ich finde, Liniensalat geht für mich gar nicht. Wir haben ja auch, also wir können ja die Halle mal von Hohenstein nehmen. Da haben wir ganz viele Linien. Das finde ich dann immer ein bisschen selber als Spieler auch blöd. Sag mal, im professionellen Bereich weiß, glaube ich, jeder Spieler, wo er gerade steht, ob er im Aus steht oder im Feld steht. Aber gerade für Thema Vermarktung ist schon ein einheitlicher Boden, der blaue Boden, natürlich überragend, wenn nur die Futsal-Markierungen drauf sind. Also das ist top.
Ja, das ist eine schöne Entwicklung, diese Top-Spiele. Dann können sich die Vereine überlegen, wenn man mit dem DFB streamen will, dann wird es so sein, dass man Mindeststandards, erkläre ich gleich, Mindeststandard einhält, dafür auch Fördergelder je Spiel bekommt und also Anschubfinanzierung oder Incentives und dann aber auch den Stream nur über YouTube, über seine eigene Vereins-YouTube-Page streamt und dann hängt sich der DFB mit an diesen Stream über seinen Verbandskanal. Und somit hat man dann auch eine breitere Sichtbarkeit für den eigenen Stream und dann hat man auch den Vorteil, dass man über den DFB-Verbands-YouTube-Kanal dann im besten Fall mehrere Streams laufen hat am Spieltag und die dann abfängt. Und die dritte Option ist, dass jeder Verein, wenn der DFB nicht nachfragt nach den Spielen, ich meine zwei Wochen vorher, das Spiel komplett selbst streamen kann, auch egal wo es streamen kann, also das völlig freie Hand hat in der Art des Streams, aber dann auch dafür keine Finanzierung bekommt. Also wenn man sich an die Mindeststandards hält, dann Finanzierung und YouTube DFB, keine Finanz- oder keine Mindeststandards, dann frei irgendwo. Ich finde das schon mal ein guter Kanon an Optionen für Streaming. Und wir halt in der Vermarktungs-AG haben jetzt darüber diskutiert, was für Mindeststandards soll es geben. Und ich fand das mal, man ist aber ziemlich hoch rein, also zwei Kameraleute, vielleicht eine fixiert, aber zwei Kameraleute, ein Kommentator, dann noch Einblendung, Wiederholungen und Zeitlupen. Und wenn man so ein bisschen mit Medienproduktion sich beschäftigt und damit auch hier im Podcast ja auch schon was macht, dann weiß man, das sind sehr, sehr viele. Dafür braucht man sehr viel Manpower. Und zwei Kameraleute sind dann zwei, dann plus zwei am Schnitt an dem Spieltag sind vier plus ein Kommentator. Das heißt, Mindestanforderungen in der Konstellation wäre gewesen 5 Leute.
Das ist schon viel. Das ist schon sehr viel. Ja. Also da brauchen wir ja nur den aktuellen Blick in die Futsal-Bundesliga werfen. Welcher Verein kann das? Und da kann ich dir zwei mindestens aufzählen, die das gerade übers Ehrenamt hinbekommen, mit Weilendorf und Hohenstein. Und dann hört es schon langsam auf.
Genau, das sind die zwei, genau, die das halt können. Die es auch extrem gut machen. Auch Weilendorf hat ja echt viele Leute. Und top. Der Daniel Nützelt macht ja sehr viel hot, macht stark, streamt sogar in die eigene Halle und so. Das ist schon top. Wenn du jetzt aber alles, und das war ein schönes Argument auch von Mario Ermisch, der ist neu beim MCH, finde ich super. Und er hat dann auch gesagt, hey, aber wir müssen alle mitnehmen. Wir müssen eigentlich erstmal schaffen, wenn wir einmal nach außen hin Gemeinsamkeit zeigen wollen, dann darf es nicht so sein, dass eigentlich am Ende die Mindestanforderungen so hoch sind, dass es eigentlich immer nur am Ende Weilendorf und Hot realisieren kann. Dann hast du auf dem YouTube-Kanal beim DFB eigentlich immer nur zwei Streams und hast nicht diese Breite. Ja. Und außerdem, und das war mein Argument, ist, wenn du das machst, dann haben die zwei Vereine, die schaffen, so Matthäus-Effekt. Also die schon viele haben, der wird auch viel gegeben. Weil die diese Mindestanforderungen schaffen, die werden immer dann gestreamt und über den DFB-Kanal gezeigt und haben natürlich viel, viel mehr User und Viewer und alle anderen schaffen es halt nicht daraus. Und dann kann die Schere in der Wahrnehmung geht dann ganz weit auseinander, sodass sich jeder außerhalb des Futsals Hot und Weilendorf kennt und maximal die anderen als Gegner.
Ja. Ja,
ist halt auch.
Man kann da auch mal wieder Top-Synergien zum Frauenfußball finden. Ja, die erste Frauen-Bundesliga wird über Magenta gestreamt. Ja, das ist professionell. Mhm. Da haben wir mindestens 4 Kameras. Also, das ist ja auch ein ganz anderes Level. Ich glaube, auf dem Level befindet sich nicht die Fußball-Bundesliga. Mhm. Aber interessant wäre die zweite Frauen-Bundesliga. Da läuft jedes Spiel wird bei Stage-TV übertragen. Und natürlich. StageTV ist auch wieder ein Unternehmen von vielen. Da gibt es ja noch Sporttotal, Sportdeutschland. Wenn man da auch bei anderen Sportarten schaut, Volleyball, ich will jetzt nicht sagen Randsportarten, aber Sportarten, die halt nicht zu populär sind, die jetzt gleich bei Sport 1 oder so laufen. Aber dass man halt einen zentralen Vermarkter findet, beispielsweise StageTV, und dann halt Anforderungen schafft, beispielsweise bei StageTV läuft die Kamera von selbst. Und dann kann jeder Verein entscheiden, ob ich halt kommentiere oder halt nicht kommentiere. Aber zumindest wird das Spiel gestreamt und jedes Spiel wird gestreamt.
Ja, da müssen wir hin am Ende, dass du Einheitlichkeit nach außen hast, aber auch keine zu großen Hürden für die Vereine, überhaupt den Schritt zu machen. Das darf es halt nicht sein. Deshalb, ich finde diese automatisierten Kameras wie bei auch Soccerwatch, die heißen nicht mehr Soccerwatch, die heißen anders. ich weiß gar nicht mehr, oder ist das Stage TV sogar?
Stage TV, ja. Dann gibt's, ja, also wie gesagt, es gibt
verschiedene
Unternehmen,
ja, genau,
richtig, mit automatisierten Kameras, und das ist ja aus meiner Sicht erstmal völlig ausreichend für die Bundesliga. Völlig ausreichend. Wir haben ein Angebot, dass jedes Spiel gestreamt wird, und was ich dann halt daraus zusätzlich noch mache, das liegt ja jedem Verein dann selber.
Das ist richtig. Und das war eine schöne Entwicklung, das war eine schöne Diskussion einfach für die Mindestanforderungen. Am Ende haben wir dann schon irgendwie gesagt, naja, Kommentator ist schon natürlich toll, aber ja, mach vielleicht einen Kameramann, kein Kommentator. Und auch ja, bei Kommentator, dann hast du so eine qualitative Mindestanforderung. Und bei qualitativ, guck mal, Kameramann, ja, 1-0, das kannst du messen. Ja, da ist da jetzt einer oder ist da keiner? Oder hast du eine Einblendung vom Ergebnis? Ja, nein. Aber Kommentator, das kannst du gar nicht messen. Und dann setzt halt, dann sehe ich schon, dass die Vereine, die diese Ehrenamtler haben, setzen da richtig gute, involvierte Kommentatoren hin. Und alle anderen sagen sich, boah, wir müssen da einen hinsetzen, damit wir die Gelder bekommen. Ja, komm, mach du das. Und dann liest einer kurz die Aufstellung vor, sagt 5-mal die Namen an und das war's.
Ja, ja, oder erklärt dir nochmal die Futsal-Regeln.
Genau, hat irgendwie so, und dann wird das so divers, und die einen sagen, hey, wir produzieren hier so geilen Content mit Kommentatoren, ihr macht halt irgendwas, das wirkt dann auch unprofessionell, als wenn ihr einfach den Kommentator weglasst. Ja, dann lieber weglassen als irgendwas machen, finde ich zum Beispiel auch wichtig. Ja, wenn du es dir leisten kannst, dann machst du das. Und mit Stefan Mellentin zum Beispiel beim TSV bei Imdorf, der ist ja da sehr aktiv, hast du einen super Mann, der das da ehrenamtlich oder für wenig Geld, keine Ahnung, was er da macht oder wie die das realisieren, aber auf jeden Fall eher Ehrenamt. Aber wenn du es über den Markt kaufen würdest, 5 Mann am Spieltag, 6 Stunden mindestens Zeit, ja, dann bist du weit über dem Betrag, den es da gibt als Anschubfinanzierung.
Ich weiß gar nicht, was hat denn der DFB, ich glaube, du hast mal die Zahl in dem Podcast genannt, was eine Live-Übertragung im DFB kosten würde. Und das war, glaube ich, auch mindestens im mittleren vierstelligen Betrag.
Ich meine schon, es waren irgendwie 10.000 Euro oder mehr oder sowas. Ja, das war schon ordentlich. Ja,
ja, und dann da hast du halt auch die Zahlen, was halt auf die Vereine zukommen würde. Und dann kann man ja auch mal hochrechnen, du hast mindestens 9 Heimspiele. Ja, und dann, das schlägt es dann halt drauf auf deinem eigentlichen Budget.
Total. Ich glaube, so als erster Schritt, dass die Vereine überhaupt mal in die Lage jetzt versetzt, wenn das die Streams organisieren können, das ist ganz wichtig. Und da muss man schauen, wie man nach vorne kommt. Ja, die Mindeststandards ein bisschen geringer lassen, die kann man ja auch mit der Zeit anheben wieder. Aber so am Anfang, ja, es hat nur 2 haben überhaupt hinbekommen, Livestream, und die anderen gar nicht. Ja, also, wie auch bei Fortuna, ich wüsste nicht, wie wir das machen sollen oder wer das da macht und wo wir die Leute herholen. Internetverbindung haben wir zum Beispiel stabil über LAN sogar. Also das, so diese Internetproblematik wäre bei uns nicht da, aber ja, das sind auch, wo positionierst du die Kameras, wo positionierst du ein Mikrofon für die Atmosphäre?
Ja, das ist absolut, und das halt in der Fußball-Bundesliga. Ja, und auch das haben andere Vereine, die sagen, dieses Problem. Ja, und im Fußball läuft es halt auch ganz viel über das Ehrenamt, und wenn du das halt nicht hast, was ja völlig normal sein kann, gerade in einem, ich würde das jetzt auch mal in unserem Verein halt sehen, wenn eine Fußballabteilung in einem größeren Verein angesiedelt ist, dann hast du nicht gleich automatisch Ehrenamt. Ja, dann musst du halt auch gucken, wo kann ich halt Manpower organisieren, ja, und akquirieren dafür. Das ist teilweise sehr, sehr schwierig. Weil wer stellt sich denn heutzutage noch freiwillig hin?
Viel schwieriger. Ohne, auch wenn du keine Jugend und nichts hast, sondern in vielen Fußball oder in allen Sportvereinen sind das ja auch viele Ehemalige, die sich dann verbunden fühlen und dann sagen, ich mache das für meinen alten Club. Und das, dafür sind wir alle zu jung. Das heißt, du hast aber nicht diese Historie, diese 50 Jahre Historie, die Fußballvereine haben. Und das hast du hier nicht. Ja. Aber ich finde es gut, dass der DFB den Zwischenschritt auch macht und sagt, wir unterstützen euch finanziell, bieten aber die Highlight-Sachen. Also diese Dreierkanon, den finde ich richtig gut, muss ich sagen. Und jetzt bin ich mal gespannt, was bei rumkommt. Zumindest machen sich da viele Gedanken. Ist okay.
Klar, auch gut für die Entwicklung. Können wir auch ehrlich sein, hätten uns gerne mehr Streams gewünscht in der vergangenen Saison, aber war ja halt auch nicht möglich mit den Streaming-Rechten.
Genau.
Zu sagen, da hätten wir uns, glaube ich, alle vom DFB ein bisschen mehr gewünscht. Ja. Aber kann ja noch besser werden.
Richtig. Da sehen wir was Positives, es kann noch besser werden. Und ja, also ich habe meine Punkte hier für heute, für die Vorbereitungsphase. Habe ich ja nicht abgearbeitet. Hast du noch Punkte irgendwie oder News?
Ich habe keine News mehr. Ich glaube, wir können sagen, oder wie ich das mitbekomme, befinden sich jetzt viele Bundesligisten und viele Regionalligisten in der Vorbereitung. Ich glaube, dann könnten wir im nächsten Podcast auch darauf eingehen, Thema Vorbereitungsspiele, Thema Vorbereitungsturniere, was jetzt die nächsten 2 Wochen ansteht. Und dann geht es ja auch bei uns in der NOV Futsal Regionalliga am 1. September Wochenende los, parallel zum Bundesliga-Start. Und ich glaube, wir sind da, glaube ich, alle gespannt auf den ersten Spieltag in der Futsal-Bundesliga, wie der abläuft, ergebnistechnisch.
Finde ich einen guten Plan. Und ich finde, du als Futsal-Nagelsmann hast hier einen guten ersten, war nicht dein erster Einsatz? Wir haben ja schon die Folge mit Kaltsas Jena, die übrigens eine der erfolgreichsten Folgen hier im Podcast ist. Irgendwann, keine Ahnung, Folge 80, ich weiß nicht mehr, wann es war. Ja, da warst du auch schon da.
Ja, das ist schon ewig her. Ja, auch schon fast 2 Jahre.
Hört gerne mal rein an alle Zuhörer, die Folge mit Jena von uns. Und dafür hast du jetzt aber wieder ein gutes Comeback gefeiert, finde ich. Und danke dir, dass du dich hier auch mit mir jetzt und mit uns zusammen jetzt im Team da hinsetzt und immer dich austauscht.
Und sehr gerne.
Dein Wissen weitergibst, dein Nagelsmann-Wissen.
Absolut, absolut.
Super. Ja, dann. Schönen Abend dir und den
Zuhörern. Schönen Abend dir. Ja. Schönen Gruß in den Westen.
Ich kann auch ein bisschen sechseln noch, aber ich denke mal, ich bin aus Südthüringen, wenn der fränkisch war, denke ich mal, ja, kannst du auch sechseln? Kann der natürlich sechseln, aber das ist auch, als wenn einfach jeder das parodiert. Also das ist ja auch nicht nett.
Also, ich würde mich ja freuen, wenn wir uns mal wieder sehen auf eine schöne Thüringer Rostbratwurst und Thüringer Pilsau. So schön aus der Heimat.
Das stimmt, da fühlt man sich heimisch. Das stimmt. Ich wünsche dir was, alles Gute.
Wünsche dir auch was, schönen Abend.
Ciao.
Ciao.